Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigtext, der uns geschenkt ist für diesen Sonntag, Estumihi 2015, er steht im Markus-Evangelium im Kapitel 8 und es geht dort um die Nachfolge unseres Herrn und Heilandes. Und in Ehrfurcht gegenüber Gottes Wort wollen wir uns erheben, wenn wir den Predigtext hören. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Denn was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme an seiner Seele Schaden? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, von ganzem Herzen wollen wir dir Dank sagen für dieses wunderbare Evangelium, das du uns jetzt schenkst, für diesen Sonntag und in unser Leben hinein. Du willst und wirst jetzt sprechen zu uns durch dieses Wort. Und wir wollen dich bitten, dass das, was du für uns vorbereitet hast, Herr, in dieser Predigt, dass wir das nicht nur hören, sondern dass wir das auch annehmen und umsetzen. Dazu, dass das gelingt, dazu brauchen wir aber deinen guten Geist, dass wir recht hören können, dass wir es verstehen können und auch Frucht bringen. Wir können das nicht alleine, Herr. Und so wollen wir dich alle miteinander bitten, Herr, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe diese Predigt überschrieben, was Nachfolge Jesu heißt. Und ich habe über drei Punkte versucht, diesen Predigttext für Sie und für uns zu erschließen. Erstens, Nachfolge Jesu heißt das Kreuz tragen. Zweitens, Nachfolge Jesu heißt Absage an die Welt. Und drittens, Nachfolge Jesu heißt sich nicht für das Wort des Heilandes zu schämen. Das erste, Nachfolge Jesu heißt das Kreuz tragen. Das sagt Jesus hier ganz deutlich: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Nachfolge, ohne dass man das Kreuz auf sich genommen hat, funktioniert nicht. Nachfolge Jesu besteht nicht darin, dass man in die evangelische Kirche hineingeboren wird, dann irgendwann getauft wird, irgendwann im Konfirmandenunterricht ist, treu und brav 70 Jahre lang seine Kirchensteuer bezahlt und entrichtet und irgendwann dann von einem evangelischen Pfarrer oder Pfarrerin beerdigt wird. Das ist noch nicht Nachfolge, das auf meiner Steuererklärung evangelisch steht. Nachfolge Jesu besteht darin, dass ich das Kreuz auf mich nehme. Dass ich verstanden habe, durch den Heiligen Geist, das ist kein Prozess des Intellektes, dass das, was vor 2000 Jahren auf Golgatha passiert ist, wegen mir passiert ist und dass ich das nötig habe und hatte und haben werde, dass Gott selber Mensch wurde und sich für mich hat hinrichten lassen, damit ich Zugang zum lebendigen Gott habe. Rechte Nachfolge kommt nicht dadurch zustande, dass ein Pastor predigt und sagt: Ihr müsst aber nachfolgen. Du musst nachfolgen. Sondern es kommt dadurch zustande, dass jemand durch den Heiligen Geist tief in sich drin erkannt hat, was Jesus dort getan hat, für mich, für sich. Und wenn ich das verstanden habe, wenn das der Heilige Geist mir offenbart hat, dann ist die Nachfolge etwas Selbstverständliches. Dann kann ich nicht nachfolgen. dann funktioniert es nicht, dass ich sage, mit diesem Gott will ich nichts zu tun haben. Sondern wenn ich verstanden habe, was auf Golgatha passiert ist, dass das Kreuz für mich ist, dass der Heiland für mich sein Blut dort vergossen hat, dann werde ich automatisch zum Nachfolger. Das ist hier mit gemeint, wenn das heißt, das Kreuz auf sich zu nehmen. Wirklich verstanden zu haben, dass das wegen mir passiert ist, dass Gott wegen mir gestorben ist am Kreuz von Golgatha. So wie der Schächerer das verstanden hat. Der hängt da neben Jesus. Der sagt, gedenke an mich. Ich brauche dich. Ich brauche dich, den Gekreuzigten. Das heißt, das Kreuz auf sich nehmen. Das ist das Erste und Wichtigste, wenn man das Kreuz tragen möchte, dass man selber verstanden hat, dass das Kreuz für einen selber da ist. Aber darin erschöpft es sich nicht zu sagen, das Kreuz zu tragen. Das ist das Erste und Wichtigste, dass man das durch den Heiligen Geist erkannt hat. Und ich hoffe, dass alle, die heute Morgen hier sind, die uns zugeschaltet sind, das wirklich wissen. Wenn nicht, bitte, dann setzt euch mit wiedergeborenen, gläubigen Christen in Verbindung halt. Aber es heißt noch mehr als zu verstanden zu haben, dass eben das Kreuz für mich war. Nein, das Kreuz tragen heißt eben auch zum Kreuz stehen dann. Zum Kreuz stehen und das wirklich einfach auch der Welt zu sagen, dass da am Kreuz die letztendgültige Offenbarung Gottes stattgefunden hat. Das wissen wir ja, als dieser tiefe Moment ist, Karfreitag, und wir gehen jetzt ja nächste Woche in die Passionszeit und denken über das nach, über das Leiden und Sterben Jesu Christi. Als dieser tiefe Moment war, als der Heiland gestorben ist, da zerreißt im selben Moment im Tempel der Vorhang von oben nach unten. Im Tempel in Jerusalem, dort war bis dahin die Anwesenheit Gottes. Dort war der Heiland gewesen, der Herr gewesen. Und dieser Bereich, wo er war, im Allerheiligsten, er war durch einen Vorrang aus blauem und rotem Purpur getrennt vom Heiligen. Und jetzt war nochmal getrennt von der Vorhalle. Sie wissen, der Tempel in Jerusalem war dreigeteilt. Dieses Allerheiligste war getrennt und nur einmal im Jahr durfte der Hohepriester überhaupt diesen Raum betreten als einzigster Mensch. Da durfte niemand rein. Aber als Jesus stirbt, der zerreißt der Vorhang von oben nach unten. Denn da ist jetzt Gott nicht mehr im Tempel gewesen. Der hatte sich letztendgültig jetzt festgelegt am Kreuz von Golgatha. Das ist die letztendgültige Offenbarung Gottes. Und wenn Jesus uns auffordert, das Kreuz zu tragen, fordert er uns auch dazu auf, zu diesem Kreuz zu stehen in dieser Welt. Und wenn ihr das tut, dann werdet ihr merken, wenn ihr zu dieser Offenbarung Gottes in Jesus Christus steht, zum Heiland, der sein Blut für euch vergossen hat, nicht, wie das auch für euch bildlich gesprochen zum Kreuz wird. Also ihr könnt überall in eurer Verwandtschaft, in eurer Bekanntschaft, in euren Arbeitsplätzen vom lieben Gott erzählen, an den ihr glaubt. Da gibt es überhaupt gar keine Schwierigkeiten. Da werden sie alle auch ihre Geschichten erzählen, nicht? Aber wenn ihr anfangt, von dem zu sprechen, der sich für euch hat die Hände durchbohren lassen, und wenn ihr den heiligen und ewigen Namen Jesus Christus aussprecht, und wenn ihr vom Kreuz sprecht, dann toben die Dämonen. Und dann wird eure Verkündigung und euer Gotteszeugnis für euch zum Kreuz werden. Ich sage das immer wieder, nicht? Da müsst ihr euch nicht wundern, wenn ihr auf einmal nicht mehr eingeladen werdet zu den 90. Geburtstagen oder zu irgendwelchen Jubiläen. Wenn ihr zum Kreuz steht, das Kreuz tragt, dann wird es euch zum Kreuz werden. Aber das darf ich euch auch versichern, nicht? Wer das Kreuz trägt, der wird wiederum vom Kreuz getragen, nicht? Das ist so eine tiefe geistliche Weisheit halt, nicht? Aber das gehört eben auch mit zum Kreuz tragen dazu. Nicht nur, dass man das als erstes erkennen durfte durch den Heiligen Geist, was das Kreuz für einen bedeutet. Nein, sondern dass man auch in dieser Welt dafür einsteht. Und wir haben ja ein freies Land hier in Deutschland. Da ist das ja noch sehr einfach. Wir wollen immer wieder nicht vergessen, was Brüder und Schwestern in dieser Welt erleben, die das nicht frei können, die dazu stehen, zu dieser Offenbarung. Die für den Besitz einer Bibel wie Nordkorea ins Arbeitslager geschmissen werden. Die für das Ausrufen des Namens Jesu Christi verurteilt werden, ins Gefängnis müssen. Das ist Kreuztragen, dass man auch zum Kreuz steht und davon spricht, dass dort am Kreuz die letztendgültige Offenbarung Gottes ist. Es ist nicht damit getan, dass man sich so ein schönes Kettchen umhängt, ein Gold- oder Silberkreuz hat und sagt, na ja, damit ist alles Bekenntnis getan halt, nicht? Dann wissen sie ja alle, worum es geht. Nein, nein, dazu muss ich schon eintreten und ich muss den Leuten schon sagen, was am Kreuz gestehen ist, nicht? Und dann wird es kniffelig, da könnt ihr euch drauf einstellen. Aber nicht nur das ist Kreuztragen. Kreuztragen ist auch die Mitmenschen, wenn man denn verstanden hat, was Jesus für einen selber getan hat und in der Nachfolge steht, die Mitmenschen auf einmal mit den Augen des Heilandes zu sehen. Auch das ist Kreuztragen. Wenn ich Christ geworden bin, dann bin ich nicht nur von Herzen froh darüber, über all das, was Gott für mich getan hat, dass er mich erlöst hat, dass er mir ewiges Leben schenkt und dass er mir Beistand, Hilfe und Fels ist in dieser Welt. Halleluja, was ist das wunderbar. Nein, da verändert sich ja was auch in meinem Leben. Auf einmal fange ich an, meine Umwelt wahrzunehmen mit den Augen des Gekreuzigten, der für die sündige Welt ans Kreuz gegangen ist und geschrien hat, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das kann ein ganz schönes Kreuz werden, wenn du auf einmal nicht mehr in diesem Modus, tut mir jemand was Gutes, dann tue ich dem auch was Gutes. Aber wenn mir jemand was Schlechtes tut, dann soll er mal aufpassen, wie ich ihm wieder vergelten kann. Wenn ich auf einmal anfange, durch den Heiligen Geist mit der Liebe selbst auf Menschen zu schauen, die mir vermeintlich feindlich gesinnt sind. Das heißt auch Kreuz tragen. Hat mal guter Christ gesagt, die gesamte christliche Ethik lässt sich zusammenfassen mit Galater 6,2. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Einer trage des anderen Last, so heißt es da, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Auch das ist Kreuz tragen. Nicht, dass man nur versucht, sein eigenes Kreuz loszuwerden. Das erlebe ich immer wieder in der Seelsorge. Menschen kommen mit ihren Belastungen, ihren Schwierigkeiten und Problemen und das ist auch wichtig, gar keine Frage. Dass man auch helfen möchte mit Gebeten und dass man helfen möchte auch vielleicht, dass man Ratschläge geben kann. Aber ich erlebe es ganz selten, dass Menschen auch bereit sind als Christen, nicht nur ihr eigenes Kreuz loszuwerden, was sie zu tragen haben, ihr Schicksal, sondern dass Leute auch wirklich bereit sind, sich unter das Kreuz zu stellen. Auszuhalten an einem Arbeitsplatz, wo es schwierig ist. Weil einen, wenn sonst keiner da gläubig ist, der Heilige Geist wirklich so als Landeplatz vielleicht gebraucht, als Landeplatz für seine Barmherzigkeit, Gnade und Liebe, dass man die da weitergibt. Das ist nicht einfach, gar keine Frage. Und wenn man dann gemobbt wird, wenn man dann verspottet wird und es dann irgendwelche Bemerkungen gibt, das tut weh, gar keine Frage. Aber dazu gebraucht ein Gott, das ist Nachfolge. Jesus ist es nicht anders gegangen. Jesus ist in diese Welt gekommen, da haben sie nicht alle geklatscht, sondern der ist geschlagen, gespuckt und gefoltert worden und schließlich sogar umgebracht worden. Und wenn wir ihm nachfolgen, wird uns das ähnlich gehen. Aber das sind wir geheißen zu tun. Wir sollen Liebe üben in dieser Welt. Wir sollen Werkzeuge seiner Barmherzigkeit sein, dass wir das weitergeben in diese Welt. Und wenn wir das sind, und das meint Nachfolge Jesu Christi, wenn wir da wirklich tätig sind, wenn wir wirklich die Lasten anderer tragen, unabhängig, ob das unsere Brüder und Schwestern sind, unabhängig davon, ob die uns Gutes oder Schlechtes getan haben, dann werden wir merken, was das heißt, nimm dein Kreuz auf dich. Nimm dein Kreuz auf dich. Aber das ist das, wozu uns an diesem ersten Punkt der Predigt Jesus heute auffordert. Mich und euch. Dass er ganz klar sagt, nimm dein Kreuz auf dich. Da, wo du hingestellt bist, da geh hin. Sei du derjenige, der meine Liebe weitergibt, auch wenn die Menschen es eigentlich nicht verdient haben. Der meine Barmherzigkeit den Menschen zeigt, auch wenn die mir so viel Schlechtes tun. Das heißt Kreuz tragen. Also Kreuz tragen noch einmal erstens zu erkennen, was hat dieser Gott für mich getan am Kreuz und das wirklich durch den Heiligen Geist anzunehmen. Kreuz tragen zum Zweiten, wirklich auch dazu zu stehen, wirklich zu sagen, das ist die letztendgültige Offenbarung, sich zum Kreuz wirklich zu bekennen. Aber drittens eben auch, die Mitmenschen mit den Augen des Gekreuzigten zu sehen, zu lieben und anzunehmen. Das ist das Erste, was Jesus dir und mir sagt, nimm dein Kreuz auf dich. Ein zweites, was Nachfolge Jesu heißt. Nachfolge Jesu heißt Absage an die Welt. Jesus sagt, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann können wir nicht an all dem festhalten, was diese Welt so zu bieten hat, mit ihren Freuden, Reichtümern und Sorgen. Da müssen wir loslassen. Sonst funktioniert es nicht. Ich habe vor einiger Zeit meine Tochter zur Schule gefahren und kurz vor Schulbeginn waren da schon eine ganze Reihe Kinder am Schulhof und ich sah so eine Truppe von Schülern, die standen da zusammen und von hinten lief ein Junge an zu so einem anderen Jungen. Der Junge, der anlief, hatte keinen Schulranzen an und der haute dem anderen so kameradschaftlich auf die Schulter. Das war so die Aufforderung, nun krieg mich halt nicht. Und der Junge, dem er auf die Schulter geschlagen hatte, der hatte noch seinen Schulranzen, so einen großen Rucksack auf der Schulter, nicht? Und jetzt wollte er hinterherlaufen, lief die ersten zwei Meter, merkte, oh, ich habe den Schulranzen noch, mit dem Schulranzen drauf krieg ich den nicht. Und dann schmiss er den einfach so ab, habe, wie so Schüler so sind, der wollte jetzt nur hinterher und hinterher. Also der Schulranzen musste runter, sonst konnte er nicht hinter dem her, er konnte ihm nicht folgen, er konnte ihm nicht nachfolgen. Ich finde das ein schönes Bild, auch für unsere Nachfolge Jesu Christi. Wir haben viel zu viele Dinge so als Ranzen bei uns, die es uns so schwer machen, dem Heiland nachzufolgen. Da ist so vieles, was uns blockiert halt nicht. Und das müssen wir loslassen halt nicht. Da können wir nicht dran festhalten. Nachfolge hat ganz viel mit Loslassen zu tun. Zum Beispiel Loslassen vom Geld. Ich sage jetzt nicht, spendet alles euer Geld, was weiß ich, irgendwelchen Missionsgesellschaften, sonst irgendwas. Aber bindet euch nicht an euer Geld. Wenn du bei Jesus bist, dann kann der Teufel dich immer wieder versuchen. Das kennen wir alle, ich kenne das auch, wie wir gebunden sind. Es gibt so eine schöne Geschichte in Matthäus 13, da geht es um einen Kaufmann halt, nicht? Da heißt es, dass dieser Kaufmann gute Perlen sucht, nicht? Und als er eine sehr, sehr kostbare gefunden hat, da geht er hin, verkauft alles, was er hatte und kauft diese eine Perle. Das ist genau gemeint in diesem Gleichnis, dass eben für Jesus, fürs Reich Gottes, man alles loslassen muss, an nichts mehr binden. Niemand, sagt Jesus, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er dem einen hassen oder den anderen lieben, oder wird den einen verachten und an dem anderen hängen. Und dann sagt er, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Wir haben das eben gehört, auch im Evangelium vom reichen Jüngling. Das war ja ein Top-Frommer. Der hat ja alles gemacht, was in der Bibel im Alten Testament stand. Nur eine Sache, das konnte er nicht, sein Geld loslassen. Ich sage das immer wieder meinen Konfirmanden, ich sage das immer wieder in Predigten. Geld ist der Haupthinderungsgrund für die Nachfolge. Da müssen wir aufpassen. Und vielleicht bist du heute gemeint, dass du loszulassen hast an deinem Geld, weil es dich behindert in deiner Nachfolge Jesu Christi. Aber nicht nur das Geld behindert uns. Auch der Hochmut zum Beispiel. Auch das kann so ein Hinderungsgrund sein, halt nicht. Es gibt so vier Fragen, das sage ich immer wieder, die ich Menschen stelle, beziehungsweise wo ich ein bisschen abchecke, auch wenn ich mit Menschen im seelsorgerlichen Gespräch bin, wo stehen die halt nicht? Erste Frage ist immer, ist einer wiedergeboren? Ja, nein. Wenn einer sagt, ja, da kann ich zur zweiten Frage gehen. Wenn das nein ist, da weiß ich, da muss ich dabei bleiben, brauche ich die anderen drei Fragen gar nicht zu beantworten. Ist einer wiedergeboren? Ja, nein. Ja, geht zur nächsten Frage. Zweitens, hat er eine Aufgabe im Reich Gottes? Ja, super, dann kann ich zur dritten Frage gehen. Wenn nein, kann ich da bleiben, stehen bleiben. Zur dritten Frage, ist er brennend in seiner Aufgabe? Das ist die dritte Frage. Also wenn ihr eine Aufgabe habt, gibt es eine Menge Leute im Reich Gottes, die machen eine Menge, aber die haben gar nicht mehr so richtig den Kampf. Das ist nicht mehr der Heilige Geist, man macht es, weil man es seit 20 Jahren macht, nicht? Da ist keine Freudigkeit dabei, der Heilige Geist brennt nicht mehr halt, nicht? Bist du brennend im Geist, nicht? Und es gibt Gott sei Dank Menschen, die sind wiedergeboren, die haben eine Aufgabe im Reich Gottes und sind brennend. Und trotzdem passiert so wenig und dann ist die vierte Frage, haben die ihren Hochmut unter Kontrolle? Und das macht der Widersacher immer, der greift uns immer wieder an. Der versucht Menschen von der Nachfolge insgesamt wegzuhalten, dass sie gar nicht wiedergeboren sind. Der bringt Menschen dazu, dass sie ihre Aufgabe als Glieder am Leib nicht wahrnehmen. Und wenn sie so wahrnehmen, lässt er sie häufig nicht brennend sein. Aber wenn die so sind, wenn er da nichts mehr machen kann, dann verführt er sie und macht sie hochmütig. Da setzt er sie auf die Schulter und sagt, du bist ein Top-Christ. Du bist super, du bist viel besser als all die anderen 50 hier in der Gemeinde halt, nicht? Was du alle machst, du gibst viel mehr Geld, nicht? Und du betest viel treuer, nicht? Und jetzt, das sagt keiner nach außen, aber so nach innen, nicht? Und dann wächst der innere Adam und man bildet sich was ein halt, nicht? Ja, da können wir Jesus auch nicht loslassen, wenn wir am Hochmut festhalten. Musst dich vielleicht prüfen, ist es bei dir vielleicht ein Problem deiner Nachfolge? Lass los halt, nicht? Absage an Hochmut ist eine Geschichte der Welt. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, denen gibt er Gnade. Vielleicht musst du aber auch loslassen von deinem Egoismus, absagen an deinen Egoismus. Nachfolge heißt christozentrisches Leben. Der Weltmensch, der lebt egozentrisches. Das ist das, wenn man Christ wird, dass man dann weggeht vom egozentrischen Dasein hin zum christozentrischen Leben. Das meint Nachfolge. Weg vom egozentrischen Dasein hin zum christozentrischen Leben. Der Weltmensch lebt meine Frau, meine Kinder, mein Haus, mein Garten, meine Gesundheit, meine Karriere, die Karriere meiner Kinder halt nicht, meine Altersvorsorge, mein. Luther nennt das, das in sich selbst verkrümmt sein. Es geht nur um mich in letzter Konsequenz. Natürlich auch ein bisschen meine Familie, vielleicht auch noch meine Gemeinde, aber alles andere ist mir selbst. Es geht immer ich. Wenn du bei Jesus bist, dann spielt das Ich keine Rolle mehr. Dann wird das Du wichtig. Du Gott und du mein Nächster. Und das ist wichtig für die Nachfolge. Und da müssen wir uns immer wieder prüfen, weil der Widersacher versucht uns immer wieder zurückzuziehen in dieses egozentrische Dasein. Ich. Gibt so eine tolle Geschichte in Lukas 14 vom großen Abendmahl, wo Gott eingeladen hat, nicht? Und dann hat er gesagt, kommt nun alle, nicht? Und dann lässt er die Leute rufen halt, nicht? Und dann, die haben eigentlich zugesagt, dann fangen sie alle an, einer nach dem anderen abzusagen. Ich kann nicht, ich habe einen neuen Acker gekauft, nicht? Da geht es um die Arbeit, muss ich erstmal drum kümmern halt, nicht? Ein anderer sagt, ich habe 5 gespannte Ochsen gekauft, ich sage immer, das sind unsere Autos heute, das Hobby halt, nee, das ist erstmal ein bisschen wichtiger, ich komme vielleicht später halt, nicht? Und ein anderer sagt, nicht, ich habe eine Frau geheiratet, muss mich da erstmal kümmern, das ist die Familie halt, nicht? Eigentlich möchte ich ja schon, aber es gibt noch Dinge, die wichtiger sind in meinem Leben, wie beim reichen Jüngling. Das funktioniert nicht in der Nachfolge. Jesus first, Jesus zuerst. Da gibt es keine Kompromisse. Jetzt werden Leute vielleicht wieder sagen, oh, der war wieder so hart und so brutal halt, nicht? Und sowas zu fordern, Jesus fordert das, könnt ihr in der Bibel nachlesen. Es gibt jemanden, den ruft Jesus in die Nachfolge, Lukas 9, folge mir nach. Der aber sprach, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater beerdige. Aber Jesus sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, aber du geh hin und verkündige das Reich Gottes. Das macht deutlich, wie das Ranking bei Jesus ist. Loslassen, alles das, was ich ist, auch wenn das hart klingt. Und dann denken wir, ja, meine Güte, wie soll es denn dann weitergehen? Wovon soll ich denn leben halt nicht? Was wird denn werden halt nicht? Komme ich da nicht zu kurz? Bitte lest dann die Bergpredigt. Wenn das dein Problem ist, dann lies bitte Matthäus 6. Lern es am besten auswendig, dieses wunderbare Kapitel. Gerade da, wo es um das Sorgen geht halt nicht. Jesus Christus sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Alles andere bekommst du dann. Entweder stimmt das oder das stimmt nicht. Und glaub mir, das stimmt. Wenn du dich um Jesus kümmerst, brauchst du dich um alles andere nicht zu kümmern. Das tut der Heiland. Verlass dich nur drauf. Aber nicht nur vom Egoismus sollen und müssen wir lassen, sondern wir müssen auch vom Bösen lassen. Auch das muss aus uns raus. Nicht? Der natürliche Mensch ist von Grund auf böse. Das ist das, was die Bibel lehrt. Und wenn wir Christen geworden sind, dann sollen wir nicht mehr Anteil haben am Bösen. Römer 12 war vor einigen Jahren Jahreslosung. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Und da können wir uns immer wieder prüfen für unser Leben. Und das ist das Wunderbare, dass Gott uns ein Gewissen gegeben hat, dass wir ganz genau unterscheiden können, was ist gut und was ist böse. Auch das müssen wir loslassen, wenn wir in Christus sind. Wir können das eigentlich nicht als natürliche Menschen. Das Gute ist, dass wir in Jesus Christus den Gott haben, der uns seinen Geist gibt und uns selber dazu befähigt halt nicht. Aber wir müssen bereit dazu sein. Gott zwingt uns dazu nicht. Er lässt es dann auch zu, dass wir Böses tun halt nicht. Er zwingt niemanden. Aber er möchte natürlich von seinen Nachfolgern, dass sie sich von seinem Geist leiten lassen und dass sie durch seine Kraft in der Lage sind, das Böse zu überwinden. Nachfolge Jesu heißt Absage an die Welt, heißt Loslassen von diesen Dingen. Und ich weiß nicht, wo du in deiner Nachfolge vielleicht momentan so ein bisschen gebremst bist, wo du so einen Rucksack zu tragen hast, der dich da behindert, wirklich dem Heiland richtig nachzufolgen. Aber da darf ich dich im Namen Jesu Christi aufrufen, lass es los. Lass los von deiner Bindung an dein Geld. Lass los von deinem Hochmut. Lass los von deinem Egoismus. Lass los von dem Bösen, das dich immer wieder beherrschen will. Blick auf Jesus und folge ihm nach. Nachfolge Jesu heißt Absage an die Welt, heißt Loslassen von dem Irdischen. Und ein drittes und letztes, was Nachfolge Jesu heißt. Nachfolge Jesu heißt, sich nicht für das Wort des Heilandes zu schämen. Was sagt Jesus hier? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Schämen, gerade dann für jemanden schämen, wenn man jemanden lieb hat, ist somit das Schlimmste, was passieren kann. Also wenn dich einer angreift, der Nachbar, der dich eh nicht leiden kann, der sagt schlechte Worte über dich, das blättert an dir ab. Aber wenn jemand da ist, den du gerne hast und der auch dich eigentlich gerne hast und du stellst fest, aus welchen Gründen auch immer, der schämt sich für dich. Das sind unglaublich tiefe Verletzungen. Das trifft einen, das ist unglaublich. Ich möchte dir mal etwas erzählen, was in meinem Leben komplett daneben gegangen ist. Ich habe einen lieben Onkel gehabt. Der war zwar kein Christ, aber das war ein lieber Mensch. Und der war etwas behindert. Der hatte bei der Geburt, hat das einiges nicht geklappt gehabt. Der stotterte halt, hatte mehrere Finger zusammengewachsen halt nicht und war auch nicht der hübscheste Mensch. Und der wohnte neben uns und ich habe ein gutes, intensives Verhältnis mit ihm gehabt. Irgendwann, als ich so 17 war, da war bei uns in Laas so ein Fest und ich war mit einigen Kumpels unterwegs halt nicht. da traf ich auf meinen Onkel. Und so wie so Jugendliche manchmal sind, die haben nur manchmal schwierige Dinge halt nicht. Und ich traf ihn und ich merkte, der will mit mir reden. Aber ich schämte mich vor meinen Kumpels für diesen etwas behinderten Onkel. Und ich habe ihn dann so halblinks liegen lassen und bin dann weitergegangen. Und ich habe dann gespürt, dass er gemerkt hat, dass ich mich vor meinen Freunden für ihn geschämt habe. Und dieses Feststellen bei mir, da habe ich mich unglaublich wiederum für geschämt. Das ist mir heute noch schwer. Ich habe ein gutes Verhältnis da mit dem gehabt, aber wie das so ein Jugendlicher ist, das war unglaublich schlimm. Diesen Mann habe ich ja lieb gehabt, nicht? Nur weil der eben nicht, was weiß ich, besonders ansehnlich war und besonders eloquent, nicht? Hatte ich so mein Problem und hatte mich vermeintlich, was totaler Schwachsinn wäre, vor anderen Menschen, vor meinen Kumpels vermeintlich geschämt. Nicht so, wie so Jugendliche sind. Und das war eine Sache, das war ein ganz furchtbares Gefühl. Jetzt habe ich einen Herrn und Heiland, der für mich auf Golgatha gestorben ist. Und das ist einer, der hat überhaupt gar keine Makel. Das ist der Herr aller Herren. Der hat mir das Leben und euch das Leben gegeben. Der hat mit einem Wort diese Welt geschaffen. Ich weiß, wie mächtig dieser Gott und Herr ist. Und ich weiß eins. In meinem Leben darf eins und wird eins nie passieren. Dass ich mich für diesen Jesus schäme. Das darf nie passieren. Dieser Jesus ist herrlich und wunderbar. Und für ihn und seine Worte will ich mich nicht schämen. In der letzten Woche hat die Bremisch-Evangelische Kirche 10 Theologieprofessoren beauftragt, die erklärt haben, dass ich theologisch der letzte Vollidiot bin. Anders kann man diese 10 Gutachten nicht sagen. Mit den Sätzen, wo hat der denn überhaupt studiert, mich ekelt seine Sprache an, ein Fundamentalist, der glaubt ja wirklich noch, dass Gottes Wort so dieses reine Wort sei, die Bibel. Genau das tue ich. Da stelle ich mich hin und das ist mir ganz egal, was Leute sagen. Wenn mich jemand fragt, glaubst du denn wirklich, dass Jesus Christus, wie im Glaubensbekenntnis bezeugt und in der Bibel geschrieben, durch eine Jungfrauengeburt auf diese Welt gekommen ist? Das geht doch gar nicht. Doch, sage ich, das glaube ich hundertprozentig. Geboren von der Jungfrau Maria. Nichts anderes glaube ich und das bezeuge ich auch. Glaubst du denn wirklich, so bin ich gefragt worden, auch im Studium von Kommilitonen, dass Jesus wirklich auferstanden ist? Das kannst du doch nicht allen Ernstes glauben. Du bist so ein denkender Mensch. Doch, sage ich, das glaube ich, das weiß ich, dafür stehe ich auch ein. Glaubst du wirklich, dass die Erde in 7 Tagen geschaffen ist? Ich sage, ich weiß nicht, wie es der Herr gemacht hat, aber ich weiß, wenn er es mir bezeugt in seinem Schrift, da stehe ich zu. Zu jedem einzelnen Wörtchen, was hier drin steht, da stehe ich zu. Das ist das Wort Gottes. Nicht alles verstehe ich, ich kann auch schon gar nicht alles erklären. Aber ich glaube daran, wie ein kleines Kind, nichts anderes. Und es ist mir vollkommen egal und gleichgültig, wenn mich Leute dann als Fundamentalist und sonst irgendwas etikettieren, habe ich überhaupt gar keine Probleme mit, ganz im Gegenteil. Wenn diese Menschen, die die Bibel in Frage stellen und sagen, das gilt nicht, das ist zeitbedingt, daran rumfuhrwerken, nicht, dass irgendwann nichts mehr gültig ist und sagen, wir können auch neben die Bibel noch andere Dinge stellen. Und es wird nicht nur gepredigt über die Bibel, sondern auch über irgendwelche Texte von irgendwelchen Sängern oder irgendwelchen philosophischen Ergüssen von anderen Leuten halt, nicht? Dann sollen sie ihres tun. Das müssen sie eines Tages vom Heiland rechtfertigen. Ich will dabei bleiben, dass ich wirklich in meinem Dienst und in meinem Leben immer zu diesem Wort stehe, wie ein kleines Kind mit 3 Jahren dem Wort des Vaters vertraut, so vertraue ich diesem Wort. Und trotz meines Theologiestudiums habe ich keinen besseren Weg gefunden als das. Und ich kann euch bezeugen, wenn du mit diesem Jesus gehst, wenn du seinem Wort vertraust, der lässt dich nicht im Stich. Das Wort ist wahr, auch wenn es für den Moment nicht so toll aussieht. Und wenn vielleicht andere Leute sagen, oh, du bist doch altmodisch, ist doch Mittelalter und sonst irgendwas. Bleibt am Wort. Vertraut dem Wort und schämt euch nicht in dieser Welt für dieses Wort. Schämt euch ja nicht dafür. Ich möchte euch auch Mut machen, euch hinzustellen, in eurem Umfeld, bei euren Bekannten, bei euren Freunden, in eurer Arbeitsstelle halt. Schämt euch nicht dafür. Wenn ihr merkt, das Wort Gottes wird lächerlich gemacht, wenn ihr merkt, irgendeiner redet schlecht über Jesus halt nicht, dann haltet nicht die Klappe, steht auf. Schämt euch nicht dafür, dass ihr zu Jesus gehört und dass wirklich das Wort bei euch ist. Luther kommt zum Glauben. Luther kommt zum Glauben, als er eine Stelle im Römerbrief übersetzt. Römer 1, 16 halt, nicht? Da schreibt der Apostel Paulus, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Wirklich, das ist so. Schämt euch nicht des Evangeliums. Es ist eine unglaubliche Kraft, die darin steht. Und macht euch keine Gedanken, wenn die vermeintlich Schlauen dieser Welt anderes denken. Das steht auch in der Bibel, 1. Korinther 1 halt, nicht? Die Weisheit dieser Welt, die ist Torheit von Gott, nicht? Das Wort vom Kreuz, jetzt sind wir wieder beim ersten Punkt, das Wort vom Kreuz ist denen eine Torheit, die verloren sind. Uns aber ist es eine Gotteskraft halt nicht. Und ich möchte euch Mut machen halt nicht, euch hinzustellen, für diesen Jesus einzustehen, auch für sein Evangelium und sich nicht dafür zu schämen. Das ist Predigtext. Ich habe den heute nicht rausgesucht, weil er jetzt passen würde in die Situation oder sowas, sondern das ist der vorgeschlagene Predigtext der evangelischen Kirche halt nicht. Jesus sagt es selber nicht, wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Aber so sagt es Jesus auch, wer sich eben zu ihm bekennen wird halt nicht, zu dem wird er sich eben auch stellen, zu dem wird er sich auch bekennen. Und dazu möchte ich euch Mut machen, für eure Nachfolge, und darum geht es ja in dieser Predigt halt nicht, dass ihr euch nicht schämt für das Wort des Heilandes, egal wo ihr steht, zur Zeit wie zu uns halt nicht, tretet dafür ein und ihr werdet sehen, wie der Herr euch segnen wird. In Epheser 6 lesen wir, ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag Widerstand leisten könnt und alles Feld überwinden, allen Feind überwinden könnt. Steht fest und gürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt. Und jetzt kommt es, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Das ist unser geistlicher Kampf, in dem wir stehen, wenn wir in der Nachfolge Jesu Christi sind. Dass wir allesamt, nicht nur der Pastor, nicht nur die Kirchvorsteher, sondern alle, die zu Jesus gehören, immer wieder bereit sind, einzutreten für das Evangelium und sich nicht für den Heiland und sein heiliges und lebendiges Wort zu schämen. Was Nachfolge Jesu heißt, 3 Punkte aus diesem wunderbaren Wort aus Markus 8. Nachfolge heißt erstens das Kreuz tragen, Nachfolge Jesu heißt zweitens die Absage an die Welt und Nachfolge Jesu heißt drittens sich nicht für das Wort des Heilandes schämen. Möge der Herr diese Predigt an deinem Leben und deiner Nachfolge segnen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.